Herzlich willkommen zu einer halben Stunde Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Ich bin Alexander.
Die vier Heiligen.
Wir gehen zurück ins Jahr 1942 im Januar. Es herrscht Krieg. Das 112 Meter lange Luxusschiff SS Dorchester wurde fürs US-Militär umgebaut. Fenster, Bullaugen und sonstige Öffnungen wurden deutlich verkleinert. Das Schiff wurde den Bedürfnissen der nun an Bord herrschenden militärischen Verhältnissen angepasst. Das heißt, einfache Kojen anstatt Luxusbetten. In der Kombüse wurden einfache Mahlzeiten zubereitet. Das ehemalige Luxusschiff wurde mit Kanonen und automatischen Waffen ausgestattet. Das US-Militärtransporterschiff SS Dorchester liegt in New York City und nimmt Kurs auf Grönland. Fünf dieser Überfahrten hatte die SS Dorchester bereits unbeschadet überstanden. Ende Januar 1943 sticht sie zum letzten Mal in See. An Bord sind über 900 Personen, Offiziere, Soldaten, Militärseelsorger, Zivilisten. Es herrscht schwere See, die Nordatlantikfluten sind eiskalt, viele Soldaten sind seekrank. Am 3. Februar 1943, 55 Minuten nach Mitternacht, wird das Transportschiff von Torpedos getroffen. Ein U-Boot der Wehrmacht schießt die tödlichen Geschosse ab und trifft die SS Dorchester auf der Backbordseite. Die sich darin befindlichen Passagiere werden buchstäblich aus dem Schlaf gerissen. Die Bordelektronik fällt aus und damit viele Geräte an Bord. Es kann kein Notsignal gesendet werden. Das Licht erlischt. Panik bricht aus. Die zumeist jungen Soldaten suchen im Dunkeln nach ihren Rettungswesten und nach einem Weg aus dem beschädigten Schiffskörper ins Freie. Mitten in diesem Chaos erfüllten die Militärgeistlichen mutig und selbstlos ihren Dienst. Das Schiff beginnt zu sinken. Es bleiben knapp 27 Minuten, also wenig Zeit zur Hilfe. Doch wer waren diese Militärgeistlichen, diese vier Heiligen? Father John Patrick Washington, 1908 geboren in Newark, New Jersey, war ein Katholik. Pastor Clark Wandersell Polink, 1910 geboren in Columbus, Ohio, niederländisch reformierte Kirche von Amerika. Rabbiner Alexander David Good, 1911 geboren in Brooklyn, New York, ein Jude. Und der Prediger George Lansing Fox, 1900 geboren in Lewistown, Pennsylvania. Ein Methodist. Ein Überlebender dieses Unglücks schreibt: Ich konnte hören, wie Männer schrien, flehten und beteten. Ich konnte ebenso hören, wie diese vier Chaplains ihnen Mut machten. Ihre Stimmen waren das Einzige, was mich veranlasste, weiterzumachen. Sogar ihre eigenen Rettungswesten gaben die Militärgeistlichen in dieser Nacht weg, um andere zu retten. Mehr als 230 Menschen konnten gerettet werden. Über 600 starben in den eisigen Fluten. Mehrere Überlebende sagten aus, dass diese vier Geistlichen auf diesem untergehenden Schiff standen und beteten. Sie hielten sich an den Händen, sie hielten zusammen und beteten zu dem einen Gott, der Himmel und Erde schuf. Sie gaben ihre Zukunft hin, ihr Leben, um andere zu retten. Ihre Gebete sprachen die vier Chaplains in Englisch, Hebräisch und Lateinisch. Jesus Christus sagte einmal: Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.
In der Oberpfalz wurde Anfang Februar ein neues Gotteshaus eingeweiht. In der Nähe des US-Truppenübungsplatzes Grafenwöhr in der US-Siedlung Netzerberg bei Eschenbach gab es eine feierliche Eröffnung. Ehrengäste aus Kirche, Militär und Politik kamen zu diesem Festakt. Mit von der Partie war der Regensburger Bischof Dr. Rudolf Voderholzer. Die neue Kirche, genannt Netzerberg Chapel, bietet Raum für religiöse Aktivitäten der US-Soldaten. Neben christlichen Gemeinden können auch weitere Religionsgemeinschaften ihre Zusammenkünfte abhalten, wie etwa Soldaten jüdischen Glaubens. Das Gemeindezentrum bietet auf 2400 Quadratmetern Platz für ca. 600 Personen. Die Kirche ist großzügig ausgestattet worden. Es gibt darin eine Bibliothek, Büros, Seminarräume, eine Sakristei, ein spezielles Taufbecken und vieles mehr. 3 Jahre wurde gebaut. Verbaut wurden 2700 Kubikmeter Beton, 300 Tonnen Stahl, 8000 laufende Meter Fußbodenheizung, 350 Leuchten, 100.000 Meter Innenverkabelung, 8000 Meter Verkabelung für Multimedia und Bühnenausstattung. Ein 33 Meter hoher Kirchturm ragt in die Höhe, ganz untypisch für amerikanische Verhältnisse. Der Militärseelsorger oder besser gesagt US Army Chaplain Kevin M. Pease begleitet die Soldaten in ihrem Dienst in der US Armee im soldatischen Alltag. Chaplain Kevin Pease nimmt sich Zeit für seine Kameraden, wenn sie Probleme haben oder wenn ihre Seele schmerzt. Chaplain Pease weist auf den Retter Jesus Christus hin. Gerade im Militär ist seelsorgerliche Arbeit notwendig. Es ist eine Herausforderung für jeden Pfarrer und Prediger. Dwight David Eisenhower sagte einmal: In der Schlacht lernten unsere Veteranen eine große Wahrheit. Die Wahrheit nämlich, dass es in den Schützengräben keine Atheisten gibt. Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Dein Wort, o Herr, ist milder Tau für trostbedürftige Seelen. Lass keinem Pflänzchen deiner Au den Himmelsbalsam fehlen. Erquickt durch ihn, lass jedes blühen und in der Zukunft tagen, dir Frucht und Samen tragen. Dein Wort ist, Herr, ein Flammenschwert, ein Blitz, der Felsen splittert, ein Feuer, das im Herzen zehrt und Mark und Bein durchschüttert. O lass dein Wort noch fort und fort der Sünde Macht zerscheitern und alle Herzen läutern. Dein Wort ist uns der Wunderstern für unsere Pilgerreise. Er führt auch Toren hin zum Herrn und macht die Einfalt weise. Dein Himmelslicht verlösch uns nicht und leucht in jede Seele, dass keine dich verfehle. Ich suchte Trost und fand ihn nicht, da ward das Wort der Gnade mein Labsal, meine Zuversicht, die Fackel meiner Pfade. Sie zeigte mir den Weg zu dir und leuchtet meinen Schritten bis zu den ewigen Hütten. Auf immer gilt dein Segensbund, dein Wort ist Ja und Amen. Nie weich es uns aus Geist und Mund und nie von unserem Samen. Lass immerfort dein helles Wort in allen Lebenszeiten uns trösten, warnen, leiten. O sende bald von Ort zu Ort den Durst nach deinen Lehren, den Hunger aus dein Lebenswort und deinen Geist zu hören. Und send ein Heer von Meer zu Meer, der Herzen Durst zu stillen, und dir dein Reich zu füllen. Johann Flierl wurde am 16. April 1858 in Buchhof bei Fürnried geboren. Fürnried liegt im Birkland in Nordostbayern. Johann war das 7. und letzte Kind einer Kleinbauernfamilie. Johann Flierl musste als Kind eine halbe Stunde durch Wald und Wiesen zur Schule gehen. Er war sehr lerneifrig. Mit 20 Jahren schloss er eine Ausbildung ab und zog in die Ferne. Johann Flierl wurde der Pioniermissionar Neuguineas, einer riesigen Insel im Salomonensee im pazifischen Raum. Flierl wirkte unermüdlich in Papua-Neuguinea. Knapp 4 Jahrzehnte wirkt er als Missionar und kehrt 1937 nach Neudettelsau in Deutschland zurück. Flierl hinterlässt 18 Missionsstationen und 25.000 getaufte Christen in Papua-Neuguinea. Für viele Christen Papua-Neuguineas ist Johann Flierl genauso wichtig wie der deutsche Martin Luther. Die Historikerin Susanne Fröhlich hat mehrere Bücher über Johann Flierls Leben herausgegeben. Ein Titel lautet zum Beispiel »Als Pioniermissionar in das ferne Neuguinea – Johann Flierls Lebenserinnerungen«. Dieses Buch ist im Harrassewitz Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Susanne Fröhlich erinnert in einer Veranstaltung in Fürnried an Johann Flierl. Ich möchte an dieser Stelle Wilhelm Löhe zitieren. Die Bedingungen einer großartigen Missionstätigkeit sind gegeben, aber benutzt werden sie nicht. Warum? Weil die freie Liebe zu den Heiden fehlt, weil die Mission nur Pfarrersache ist, nur Kirchensache. Es fehlt an der Kirche. Sie lebt nicht, wie sie soll, darum belebt sie nicht, wie sie soll. Die Mission muss Sache aller werden. Zitat von Wilhelm Löhe, 1852. Hören Sie jetzt ein Interview mit Susanne Fröhlich. Frau Dr. Susanne Fröhlich, vielen Dank für diesen Vortrag über Johann Flierl heute hier in Fürnried. In welchem verwandtschaftlichen Verhältnis stehen Sie zu Johann Flierl?
Das war mein Ur-Urgroßvater.
Sie hatten vorhin erwähnt, dass Johann das Calver Missionsblatt las und wollte bereits im zarten Alter von 9 Jahren, meine ich, Missionar werden. Wie dachten die Europäer eigentlich zu der damaligen Zeit über die wilden Menschen in der Ferne?
Ja, das kann man, glaube ich, gar nicht so pauschalisieren, weil es die Europäer da natürlich nicht gab. Es ist auf jeden Fall so, dass man in der Literatur der Zeit ganz heftige rassistische Darstellungen findet, aber ebenso Sachen, die sehr viel objektiver sind. Generell hat man natürlich immer in den Quellen der Zeit diesen zeitspezifischen Blick auf diese Kolonialidyllen, wie man sie sich eben in Europa vorgestellt hat. Johann Flierl macht in seinen Lebenserinnerungen aber ganz deutlich, dass der entscheidende Unterschied für ihn eben nicht der Unterschied zwischen Wilden in den Kolonien und zivilisierten Europäern ist, sondern der zwischen Christen und Nichtchristen. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel für eine Sichtweise von Leuten, die eben anders gedacht haben als vielleicht der Mainstream einfacher Europäer.
Johann Flierl zog mit 20 Jahren nach Australien zunächst mal und danach nach Papua-Neuguinea. Das Land hieß damals Kaiser Wilhelms Land. Es war eine deutsche Kolonie. Jetzt noch was zur politischen Lage. Wie war die Einstellung der Deutschen im 19. Jahrhundert zum Thema Kolonialismus?
Es gab natürlich kritische Stimmen damals auch schon zum Kolonialismus. Wenn Sie so allgemein fragen, wird man aber sagen müssen, dass vorherrschend eine gewisse Begeisterung war für die Kolonien zu dieser Zeit. Das war neu. Deutschland war eben jetzt mit dabei bei den ganz Großen auf der Welt, die Kolonien gehabt haben und da entsprechende wunderbare Kolonialgüter einführen konnten. Damals sind ja diese Kolonialgeschäfte aufgekommen, wo man dann eben Kaffee kaufen konnte und andere exotische Produkte. Insofern würde ich sagen, wenn Sie es auf einen allgemeinen Punkt bringen wollen, dass da, denke ich, eine gewisse Begeisterung war, die ja auch in diesen Calver Missionsblättern zum Ausdruck kommt und die ja auch in diesen Kindheitserinnerungen von Johann Flierl angesprochen wird.
Sie sagten vorhin auch in Ihrem Vortrag, dass der Landeshauptmann von Papua-Neuguinea die Gottesdienste von Flierl besucht hat. Wie haben diese Gottesdienste auf solche Menschen gewirkt?
Oh, das ist schwer zu sagen, weil ich über die Persönlichkeit von diesem Landeshauptmann von Schleinitz eigentlich gar nichts weiß. Aber das war ein christlich erzogener preußischer General, der eben für den das einfach kulturell dazugehört hat, dass man am Sonntag in die Kirche geht. Wie das jetzt im Einzelnen auf ihn gewirkt haben mag, da kann man nur spekulieren. Aber in den Erinnerungen wird ja deutlich, dass es da ganz verschiedene Reaktionen gab, dass viele sehr, sehr ablehnend der Mission überhaupt gegenüberstanden. Und gerade in dieser neu gegründeten Kolonie Kaiser Wilhelmsland war es so, dass da die Beamten ja zunächst unter sich waren und dann, wie Flirli auch schreibt, nicht sehr wohlwollend reagiert haben, dass dann gleich Missionare in ihre Mitte kommen. Das war eigentlich ein ziemlich unkontrolliertes, wildes Treiben da in der Kolonie. Die Leute kamen alle ohne ihre Frauen. Manche hatten zwar welche in Europa, aber die haben dann mit einheimischen Frauen da zusammengelebt. Das musste den Missionaren ein Ärgernis sein. Und die haben auch ganz deutlich solche Punkte angesprochen. Also von Johann Flöll weiß man das, dass der das kritisiert hat und nicht gut fand.
Und wie war das Verhältnis zu den Eingeborenen?
Das der Kolonialbeamten?
Das Verhältnis von Johann Flierl anfangs zu diesen eingeborenen Menschen in Papua-Neuguinea.
Na, die Schwierigkeit bestand ja darin, mit denen überhaupt in irgendeiner Weise in näheren Kontakt zu treten. Er hatte eine Liste mit 100 Vokabeln, die die Beamten durch Fragen und Antworten ungefähr herausbekommen zu haben, meinten, die waren aber teilweise sehr, sehr fehlerhaft, sodass eigentlich schon auf dem Niveau dieser wirklich grundlegenden Kommunikation am Anfang kaum Austausch möglich war. Die Leute vor Ort, die dann in dem Dorf Simbank gelebt haben, wo Johann Flirl die erste Missionsstation aufgebaut hat, haben gemischt reagiert. Überliefert ist der eine Mann, der ihn mit einem Beil angegriffen hat, weil Johann Flirl in Unkenntnis der Besitzverhältnisse vor Ort da sozusagen aus einheimischer Sicht widerrechtlich sich da dieses Land aneignen wollte. Andere haben dann vermittelnd eingegriffen, sodass dann ein Arrangement gefunden werden konnte. Ich denke, am Anfang muss man sagen, haben die sich gegenseitig überhaupt nicht verstanden. Die Missionare hatten da ihr Bild von einem bayerischen geordneten Gemeindeleben, was sie diesen Leuten jetzt beibringen wollten, von regelmäßigen Gottesdiensten. Das hat aber eben überhaupt nicht funktioniert, weil die Gesellschaft eine ganz andere war. Also allein dieses Konzept, dass man eben als junger Mensch in die Schule geht, kannten die nicht. Und es war denen, wie Johann Flirl auch anschaulich schildert, gar nicht begreiflich zu machen, dass sie, obwohl sie kein Geld dafür bekommen, da jetzt sitzen und irgendwelchen Leuten zuhören sollen.
Hatte Johann Flirl zu der Zeit eigentlich schon eine gedruckte Bibel oder ein Neues Testament zumindest, das er mitgebracht hat in dieser Sprache, oder musste er das auch erst oder seine Kollegen erst mal herstellen, also die Bibel oder Teile davon übersetzen?
Ja, das hätte er gern gehabt, hatte er aber nicht. Diese 100-Wörter-Liste war tatsächlich alles, was es in der Sprache überhaupt gab, sodass er da auf gar nichts zurückgreifen konnte und wirklich die erste Missionsarbeit mühsame Spracharbeit war, bis man überhaupt so weit war, sich erstmal über ganz grundlegende christliche Ideen auszutauschen und bis dann die Spracharbeit so weit gediehen war, dass man wirklich an Übersetzungen gehen konnte. Das hat viele, viele Jahre gedauert und dann wurden vor Ort in der Missionsdruckerei und später dann auch von Deutschland importiert neue Testamente zunächst in den indigenen Sprachen gedruckt. Man hat mit Teilen angefangen. Man hatte dann Fibeln für den Schulunterricht, kleine Geschichten aus den Evangelien, einzelne Psalmen, übersetzte Lieder. Aber das ist in den Anfängen sehr, sehr langsam und mühselig vonstatten gegangen.
Für den Missionar Flirl war ja das Wort und das Sakrament im Dienst sehr, sehr wichtig. Wie sah sein Dienst praktisch aus?
Also da muss man sagen, dass für Flirl diese eigentliche Pionierarbeit sehr, sehr lange gedauert hat, weil er eigentlich immer dann, wenn eine Missionsstation so weit funktionierte, dass da alle notwendigen Gebäude errichtet waren, dass die Leute vor Ort aufgeschlossen waren, dass die sich interessiert haben für das, was die Missionare da verkünden, dass er dann losgezogen ist und eine weitere Station gegründet hat. Er sagt selber, ja, vielerlei Gaben, ein Geist. Also er hat selber immer sich eben als Pionier eingeschätzt, jemand, der eben herausfindet, wo es gute Plätze gibt für Stationen. Malariafreiheit war zum Beispiel ein ganz, ganz lebenswichtiger Punkt, der dann hingegangen ist, Wege gebahnt hat durch den Urwald, der Land urbar gemacht hat, Häuser gebaut hat und solche Sachen. Und erst relativ am Schluss hatte er dann wirklich sowas wie so ein konstantes Gemeindeleben. Wie da sozusagen der tägliche Ablauf war, das schildert er in den Lebenserinnerungen gar nicht so genau, weil die sich an seine Kinder und Enkel richten, die das eben mitbekommen haben. Das muss man sich aber wohl tatsächlich so vorstellen, dass er ständig zwischen dem eigentlichen missionarischen Arbeiten als Lehrer, als Pfarrer, als Missionar auch immer wieder praktische Sachen gemacht hat, Sachen repariert hat, Sachen in Ordnung gebracht hat, im Garten gearbeitet hat. Er hat natürlich dann auch als Leiter der Mission sehr viel organisatorische Aufgaben gehabt. Das heißt, er war einerseits in diesen Alltag auf der Missionsstation eingebunden, musste aber andererseits einen sehr, sehr großen Stab von Mitarbeitern, die ja auch wieder Frauen, Kinder hatten, koordinieren, musste auch die ganze Korrespondenz führen, sowohl mit dem Missionswerk daheim als aber auch mit den zuständigen Stellen bei der Regierung, mit den Synoden in Südaustralien und Amerika, mit denen eng kooperiert wurde. Und ich denke, dass das dann einen Großteil seiner Zeit auch beansprucht hat. Und außerdem hat der Mann ja wahnsinnig viel geschrieben. Also sein Verzeichnis gedruckter Schriften ist bis heute noch nicht vollständig erstellt, weil der mit einer unendlichen Erzähllust ohne Ende Broschüren und Büchlein und Berichte verfasst hat über seine Erlebnisse da vor Ort.
Beate Luise Flierl, das ist die Ehefrau, die hat er kennengelernt in Australien, glaube ich. Die haben dort auch geheiratet. Welchen Einfluss hatte sie auf seinen Dienst?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil dieses weibliche Missionspersonal, diese Missionsehefrauen tatsächlich relativ spät erst in den Fokus der Forschung gerückt sind und die meisten von ihnen im Gegensatz zu den Ehemännern auch relativ wenig Schriftliches hinterlassen haben. Was jetzt speziell Luise Flirl betrifft, so war sie wirklich eine Ehefrau alter Schule, die sich trotz allen eigenen Vorbehalten ihr Mann in der Regel untergeordnet hat. Sie wusste ganz gut, worauf sie sich einlässt. Sie war selber Pfarrerstochter und ihr Vater stand in engem Austausch mit den Missionaren, die seine Gemeinde unterstützt hat in der australischen Wüste. Und soweit aktenkundig hat sie nur ein einziges Mal wirklich Widerstand geleistet gegen Pläne ihres Mannes. Und das war, als die älteste Tochter in Neuguinea überhaupt nicht gedeihen wollte. Das Kind konnte nicht gestillt werden, musste dann mit Flaschenmilch aufgezogen werden, wo man am Anfang dann den Fehler gemacht hat, dass nach den europäischen Maßgaben die Milch mit Wasser vermischt wurde, ohne zu bedenken, dass die Weiderinder in Neuguinea eine viel dünnere Milch geben, sodass das Kind eben sich nicht gut entwickelt hat und dann mit 3 Jahren immer noch weder laufen noch sprechen konnte. Und da hat sie eben gesagt, dass sie das so nicht mitmachen kann und wieder nach Hause, nach Australien gehen muss. Und hätte das sicher auch gemacht, wenn sich die Situation dann nicht gebessert hat, was sie aber tat. Mit dem jüngeren Bruder zusammen hat dann auch dieses Kind dann laufen und sprechen gelernt. Aber ansonsten hat sie, auch wenn ihr sehr viel abverlangt wurde, das eigentlich immer mitgetragen und sich auch kaum ihm gegenüber mal beschwert, weil sie natürlich eine riesige Last zu tragen hatte, da das Vieh zu versorgen, die ganze Familie zu versorgen, aber auch die ledigen Missionare, die auf der Station waren, mit zu bekochen, für die zu waschen und das alles ja unter widrigsten Bedingungen da in der langen Regenzeit, wenn dann einfach monatelang alles nass war und nicht richtig trocken werden konnte, wo dann während des Ersten Weltkriegs plötzlich keine Lebensmittellieferungen mehr von Europa kamen und solche Sachen, also das kann man sich, glaube ich, gar nicht entbehrungsreich genug vorstellen.
Gibt es in Ihrer Verwandtschaft jetzt, also Nachfolger von Johann Flierl, auch Leute, die missionarisch aktiv sind?
Also seine Kinder sind zunächst alle in den Missionsdienst gegangen. Seine ältere Tochter war Krankenschwester und Hebamme und Lehrerin für die Mission in Neuguinea. Seine beiden Söhne sind Missionare geworden und die jüngere Tochter hat einen Missionar geheiratet und ist mit dem eben auch als Missionarsfrau in Neuguinea geblieben. Das ist nun meine Urgroßmutter, das heißt, meine Urgroßeltern waren Missionare. Die nächste Generation hat der Mission dann völlig den Rücken gekehrt, weil die zu der Generation gehörten, die von ihren Eltern als kleine Kinder 8-jährig nach Europa geschickt wurden, um in Deutschland Schulbildung zu bekommen, in Deutschland erzogen zu werden und die das so furchtbar fanden, dass sie als kleine Kinder von ihren Eltern getrennt wurden, dass sie sich das selber für ihre Kinder eben nicht vorstellen konnten und nicht weitermachen wollten. Tatsache ist aber, dass sowohl mein Vater als auch sein Bruder beide Theologen sind, wenn auch keine Missionare. Insofern denke ich, findet sich das heute auch noch.
Vielen Dank für das Interview.
Gern geschehen.
Sie hörten ein Interview über Papua-Neuguineas Pioniermissionar Johann Flierl. Roman Nies verbrachte einige Zeit bei dem Volk der Dani im Dschungel von Papua-Neuguinea. Ihn möchte ich noch zitieren. Die Eile der Dani, die Gefahrenzone eines unchristlichen Animismus und Schamanismus zu verlassen und schnell unter die Fittiche von Jesus Christus zu kommen, steht im Gegensatz zu den angeblich aufgeklärten Menschen, die auf die Beliebigkeit und Gleichwertigkeit der Weltanschauungen setzen. Und noch ein Zitat: Dass alles Christliche aus unserem Leben verschwindet, verändert die Kultur zu dem hin, was die Dani früher vor ihrer Bekehrung hatten. Das Ausgeliefertsein an Mächte, die den Menschen schwach, kurzlebig und unbedeutend halten wollen. Und noch ein Zitat von Roman Nies: Der Glaube der Dani verleiht ihnen Würde, weil er gelebt wird und das Leben lebenswert macht. Er funktioniert. Als sich das Volk der Dani bekehrte, ließen die Menschen gerne animistische und schamanistische Vorstellungen hinter sich. Sie erlebten den Glauben an Jesus Christus als persönliche Befreiung.
Zügigkeit für EU-Bürger.
Fragezeichen.
Gedanken des Heils. Heils.
So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Freut euch vielmehr, dass eure Namen in den Himmel eingeschrieben sind. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde im Fleisch verurteilte. Einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Aber Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
Gedanken des Heils. Heils. Und das waren sie, die Gedanken des Heils zum Ausklang unserer heutigen Sendung. Thank you for choosing Mikros Dynamis today. Alexander Schmidt verabschiedet sich von allen Hörern.